Da habe ich schon gelernt, dass wie meine Autonomie also nicht in Ordnung ist, wie bedroht ist, also dass ich mich da irgendwo auch entscheiden muss zwischen meiner Autonomie und eben der Verbindung. Wie Liebe wächst.
Beziehung, Entwicklung, echte Geschichten.
Der Podcast für Paare mit
Andreas
und Sandra Scherer.
Hallo, liebe Sandra.
Hallo, lieber Andreas.
Ja, und hallo an euch alle. Wir sind sehr froh, dass wir heute schon die Folge 3 von unserem Podcast produzieren. Und wir haben wieder viele spannende Themen. Aber zuerst wollen wir diesmal ein wenig mehr über dich erfahren, Sandra. Magst du mal ein bisschen von deiner Geschichte erzählen?
Ja, und von meinen Herausforderungen in unserer Partnerschaft, ja, sehr gerne. Also, ich werde dieses Jahr 44 Jahre alt und ich arbeite als selbstständige Therapeutin, vor allem mit Paaren zu Beziehungsthemen. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich sehr hohe Ansprüche in erster Linie an mich selbst und in zweiter Linie auch an uns als Paar habe. Was es natürlich nicht immer ganz einfach macht, weil ich ja immer das Gefühl habe, okay, das, was ich erzähle, das müssen wir ja mindestens auch leben und umsetzen. Und ja, das.
Und oft müssen wir auch gucken, dass wir dann nicht so in die Rolle kommen, dass du plötzlich dann so deine Therapeutenrolle einnimmst und ich dann
Oh,
höre, was.
da finde ich aber,
Ja,
das habe ich gut im
das
Griff.
hast du total gut im Griff, aber es ist wichtig, dass wir achtsam bleiben, weil für dich ist es ein Beruf, für mich ist zum Teil ein Beruf, weil ich ja auch so im Coaching arbeite, aber du bist viel näher dran.
Ja,
Aber du hast
okay.
recht,
Okay,
wir machen das
also
gut, aber es braucht ein Bewusstsein dafür.
da bin ich voll bei dir, aber ich dachte jetzt gerade, also da bin ich jetzt eigentlich zufrieden mit mir, dass ich so diesen Wechsel eigentlich gut meistere, wirklich zwischen ja, Therapeutin und einfach Frau an deiner Seite. Da habe ich irgendwie das Gefühl, das gelingt mir. Aber okay, lass mir mal so stehen. Ich hab's gehört. ja, und aufgewachsen bin ich als Jüngste, als Nachzüglerin in meiner Familie. Ich habe einen 11 und 10 Jahre älteren Bruder, also zwei Brüder. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, der sehr schön gelegen ist. Und ich habe ganz, ganz lange Zeit allen Menschen erzählt, dass ich die perfekte Kindheit gehabt hätte. Ich hatte auch eigene Tiere, ein eigenes Pony. Also ja, da waren auch immer alle neidisch. Und es ist aber auch so, dass wir viel Streit zu Hause hatten. In erster Linie meine Eltern, da gab es viel Streit. Es gab auch viel Streit zwischen unserem Vater und vor allem meinen zwei Brüdern. Und da gab es wirklich viele schwierige Situationen. Und irgendwie habe ich dann so das Muster entwickelt, dass ich mich verantwortlich gefühlt habe, natürlich damals nicht bewusst, aber das ist jetzt auch so rückblickend, verantwortlich gefühlt habe so für den Frieden zu Hause und sehr oft mich dann auch so dazwischen geschmissen habe und versucht habe zu schlichten und sehr oft auch meine Mama verteidigt habe, weil ich hatte irgendwie so das Bild entwickelt, sie ist so die schwache Frau, muss oft weinen und mein Papa körperlich größer und auch vom Gewicht her schwerer so und laut und der beschimpft sie dann so. Ich hatte irgendwie immer so auch, vermute auch ein Stück Mitleid mit meiner Mama. Und das, ich muss auch sagen, es hat auch dazu geführt, dass so mein Bild von mir als Frau, das hat das schon sehr stark beeinflusst, weil ich einfach nie so werden wollte wie sie. Ich wollte so eine starke, selbstbestimmte Frau sein und bin dann so von den Qualitäten her schon auch eher Richtung männlich. Bin auch von meinem Papa schon eher auch so wie ein Junge erzogen worden, war mit ihm auf dem Traktor, habe ihm viel lieber draußen geholfen als meiner Mama drin. Ja, also so recht herausfordernd.
Was mir aufgefallen ist, wie wir so unsere Beziehung gestartet haben und uns ja oft auch darüber unterhalten, das war dann für mich neu, dass in deiner Familie, das hast du gesagt, dass so diese Streitereien wurden viel lauter ausgetragen. Ich
Ja.
glaube, dass es wirklich oft sehr rau zu und her gegangen.
Ja.
hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Umfeld der Landwirtschaft zu tun, der man vielleicht einfach ein bisschen eine andere Sprache hat oder so, ich weiß es nicht.
Das kann sein.
Aber für mich war das wie so ganz neu, was du mir erzählt hast, weil ich habe das nie so laut erlebt. Bei mir waren, ich sag mal, wenn es Aggressionen gegeben hat, waren das eher passive Aggressionen, sondern selten so laut und alle haben geschrien und ich stelle mir das jeweils recht dramatisch vor, wenn du mir das erzählst. Ich habe deinen Vater auch gekannt und der war wirklich ein Hühne und ein sehr eindrücklicher Mann.
Ja.
Und wenn dann die, und die Brüder sind ja auch nicht aus Zucker. Aus Zucker. Ich stelle mir das recht dramatisch vor, wie dann das jeweils da zu und her gegangen ist.
Ja, dramatisch. Also es ist noch schwierig. Ich meine, was, das ist ja oft so, dass man sich an vieles gar nicht mehr so bewusst erinnert, einiges auch eingekapselt hat als Schutzreaktion und dann nicht mehr so ganz genau weiß. Ich habe schon noch so verschiedene Szenen im Kopf. Da weiß ich auch, die waren dramatisch, jetzt nicht direkt so handgreiflich oder so. Also der Großteil hat schon verbal stattgefunden. Aber so zwischen meinem Vater und meinen Brüdern, da weiß ich echt nicht. Ich weiß einfach, ich wurde nie geschlagen, nie irgendwie, habe nie handgreiflich irgendwas erlebt. So, bei mir war es eigentlich wirklich verbal. Und, aber ja, ich glaube, das prägt mich insofern, dass wenn wir beide Streit miteinander haben, dass für mich eben ein Streit nicht ein Zeichen dafür ist, dass ich dich nicht mehr liebe. Also für mich geht das gleichzeitig, dich zu lieben und gleichzeitig super wütend auf dich zu sein.
Und das auch noch auszudrücken.
Genau, das auch noch auszuleben, was ja nicht besonders toll ist. So das Ausagieren, das ist ja nie förderlich, aber es geschieht halt leider trotzdem, weil ich da sicher auch eben sehr starke Vorbilder hatte. So, aber die positive Seite ist, dass für mich wie beides geht.
Du hast wie einen besseren, einfachen Zugang zu deiner Wut.
Ja, viel, ja,
was
viel
bei
besser.
Mir, ich habe das ja in der letzten Folge erzählt, viel, viel schwieriger ist, weil ich das einfach nie so erfahren habe.
Genau. Ja, ja, also das ist so das eine. Und das andere ist, ich habe mich halt trotzdem irgendwie, ich bin ja wie auch als Einzelkind aufgewachsen, weil meine Brüder so viel älter sind und die sind ja dann auch ausgezogen, als ich noch relativ jung war. Und irgendwie habe ich mich auch oft nicht so verstanden gefühlt in meiner Familie und meine Tiere, vor allem mein Pony, war wirklich eine ganz, ganz wichtige Freundin für mich. Ich kann mich auch noch an einen Moment erinnern, als ich in ihrer Box auf dem Stroh am Boden saß und ihr mein Leid geklagt habe, dass wirklich nur sie mich versteht. Und ich glaube, das alles hat wie dazu geführt, dass mein Konzept ganz, ganz lange Zeit war, dass ich mich nur auf mich verlassen kann und dass ich auch niemanden brauche. Und ich habe das lange Zeit als Stärke gesehen und dachte, ja, das ist ja super. Da bin ich so unabhängig und unbesiegbar und kann so durch die Welt gehen. Ich habe aber wie nicht sehen wollen, ich habe es zwar erlebt, aber wie nicht bewusst sehen wollen, dass ja das auch sehr einsam macht. Und dass ich mich ja auch oft sehr einsam gefühlt habe. Das ist so wie so die Schattenseite. Das eben kann sich als Ressource ausbilden, so diese Stärke, dass man sich dann Dinge auch zutraut. Mhm. Das Problem ist, dass es eben nicht so ein starker, solider, innerer, gesunder Selbstwert ist, sondern ein Selbstwert aus dem Notprogramm raus. Mhm. Und dieser ist ja dann nicht authentisch, sondern einfach gespielt. Und das.
Also als Kind war das für dich überlebenswichtig?
Ja, genau.
So, dass du dich da in die Authentizität, quasi in die Autonomie flüchten konntest,
ja,
und zurückziehen,
genau,
konntest, um zu überleben,
ja,
und die Verbindung irgendwie zu deinen Eltern aufrechtzuerhalten. Oder? Das war wie ein Notprogramm.
Ja. Ja, weil ich habe halt erlebt, also jetzt vor allem von meinem Papa, das habe ich so gut in Erinnerung, dass ich war wie so als einziges Mädchen und als Nachzüglerin bekam ich schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von ihm. Und er hat mich auch immer ganz dolle gedrückt. Selbst als ich eine erwachsene Frau war, hat er mich jeweils so umarmt, wie wenn er mich ein Jahr nicht gesehen hätte und wollte mich fast nicht mehr loslassen. Er hat mir auch oft Vorwürfe gemacht, wenn ich mich mal eine Woche oder so nicht gemeldet habe. Dann kamen so Sprüche so, ah, hört man auch wieder mal was von dir und so, dachte schon, es gibt dich nicht mehr. Also so sehr, da habe ich schon gelernt, dass wie meine Autonomie also nicht in Ordnung ist, wie bedroht ist, also dass ich mich da irgendwo auch entscheiden muss zwischen meiner Autonomie und eben der Verbindung
Also weil du erlebt
zu meinen
hast,
Eltern.
wenn die Nähe da ist, dann ist das so
Werde ich,
overwhelming, dass du
ja.
dass quasi deine Autonomie nicht mehr bestehen kann.
Also du musst dir das auch körperlich vorstellen. Eben mein Vater, über 1,90 groß, einiges über 100 Kilo. Und ich da, also ich bin ja auch nicht klein und auch nicht zart, aber trotzdem, als ich noch jünger war, bin ich da wirklich auch so versunken in seinem Körper drin.
Kann ich mir gut vorstellen,
Und
das Bild, ja.
also daher halt wirklich auch so mein Muster, dass ich mich immer etwas bedroht fühle bezüglich meiner Autonomie und ich mich dann wie für diese entschieden habe, wie so eben, also zumindest teilweise, dass ich wie gesagt habe, boah, ich muss gucken, dass ich auch unabhängig bin und mich alleine behaupten kann, weil wenn ich mich auf Verbindungen einlasse, dann verliere ich mich wie selbst, dann verschmelze ich. Und das ist ja auch so, jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, was eine meiner größten Herausforderungen ist. Andreas hatte das erzählt in der letzten Folge,
Also
dass,
in unserer Partnerschaft jetzt auch,
ja,
ne? Ja,
genau,
ja.
dass er ein Verschmelzungstyp ist und damit zusammenhängt auch, dass körperliche Nähe sehr wichtig ist für ihn. Und für mich ist oftmals körperliche Nähe zu viel oder sogar bedrohlich. Abhängig davon, wie ich mich gerade fühle, abhängig davon, wie überraschend auch so sein Nähebedürfnis dann ist für mich, wie intensiv, kann das wirklich ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen. Und es gibt so ein Beispiel, welches ich gerne teilen möchte, das ist frühmorgens, wenn wir beide noch so im Halbschlaf sind und ich mich auch noch so ein bisschen zerbrechlich fühle, wie so zwischen der Schlafwelt und dem Wachbewusstsein und auch mich mit meinem Körper noch gar nicht so richtig wahrnehme und meine Grenzen vor allem auch. Und du ja dann das Bedürfnis hast, möglichst schnell mit mir in Kontakt zu kommen und dann rübergreifst. Und das kann also so weit gehen, dass es für mich Schmerz auslöst.
Also körperlichen Schmerz.
Körperlichen Schmerz, ganz genau. Dass mein Körper wie, das, also das kann dann sehr, sehr unangenehm sein. Und ich deine Hand wegschiebe oder mich abdrehe und zurückziehe, weil das. Also es fühlt sich echt an, wie so, wenn du mit deiner Hand wie so meine Grenzen
Überschreitest.
überschreitest. Das geschieht ja auch, aber irgendwie wie sogar durchdringst. Also es ist irgendwie intensiver als nur überschreiten. Und ich habe auch ein Thema, also deshalb habe ich auch gesagt, oder es ist so diese Pseudostärke. Also auf der einen Seite kann ich sehr gut Grenzen setzen, aber meistens eigentlich nur aus der Wut raus, nicht so aus der friedlichen, liebevollen Klarheit heraus. Das gelingt mir viel weniger. Und das ist dann eben so, wenn die Grenzüberschreitung geschieht, dann werde ich wütend. So, also dann kommt die Reaktion.
Und das war ja sehr lange Zeit und ist auch jetzt teilweise noch wirklich eine große Herausforderung in unserer Beziehung. So ich als Verschmelzungstyp und du als Autonomietyp, so in ganz anderen Bedürfnissen dann halt auch. Ich glaube, da liegt aber auch das große Potenzial unserer Partnerschaft. Ich glaube, wir sind nicht zufällig zusammengekommen, sondern da liegt viel, viel Heilungspotenzial und da können wir viel lernen. Und zwar für uns super hilfreich, so auch zu erkennen, dass wir halt von unseren Prägungen her und was für Strategien wir als Kinder entwickelt haben, so unterschiedlich sind, dass ich zum Beispiel mittlerweile diese Situation am Morgen, die du beschrieben hast, viel besser annehmen kann. Was zu Beginn total schmerzhaft war, weil ich das als Ablehnung erfahren habe und gedacht habe, ah, ich kann hier meine Bedürfnisse nicht zeigen und ich genüge nicht und ich mache etwas falsch wahrscheinlich liebst du mich nicht mehr, wenn du mich quasi zurückweist dann in diesem Moment. Und wenn man erfährt und erforscht, ah, okay, das hat mit unseren Prägungen etwas zu tun, dann hilft das wahnsinnig. Und vielleicht mögt ihr auch mal so ein bisschen forschen, ja, was seid ihr denn für Typen? Oft sind wirklich die Rollen so verteilt, dass man ein Muster klar erkennen kann. Der eine oder die eine ist eher der oder die, die sich zurückzieht. Und der andere ist eher der, der dann in der Verfolgung bleibt und unbedingt den Kontakt halten will. So ist er. Für mich war das total hilfreich, das zu erkennen.
Ja, absolut. Und das, also einerseits für sich bewusst zu machen, sich auch einzugestehen und dann vor allem auch zu kommunizieren. Also das ist ja auch so was ganz Heilsames, weil bei mir geschieht ja dann so ein Mix aus Emotionen. Als erstes ist so eben der körperliche Schmerz und dann kommt die Wut und vor allem, wenn ich so denke, okay, jetzt habe ich es doch schon mal gesagt, dass ich das nicht mag, jetzt machst du es schon wieder, dann kommt die Wut und dann kommt aber sofort, wenn ich dann spüre, dass ich dich jetzt ablehne und es dir dann nicht gut geht, kommt sofort die Schuld, das Schuldgefühl, dass ich denke, oh Gott, jetzt bin ich schuld, dass du dich schlecht fühlst. Dann kommt mein Verstand, der mich selbst verurteilt, also der Selbstkritiker, der dann sagt, ja, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Also das ist der Mann, den du liebst. Und das ist doch mega schön, wenn er am Morgen rüber
Dich berühren will,
reist
oder?
und dich berühren will. Also was ist denn bei dir? Läuft jetzt da bei dir schief? Und dann kommt die Scham, weil ich eben dann denke, ich bin falsch. So, also das ist nicht richtig. Ich reagiere nicht so, wie ich eigentlich reagieren sollte. Also das ist so ein, ja, so ein Cocktail. Und einfach sich mal dessen bewusst zu werden und dann eben das auch mitzuteilen einander. Vielleicht nicht gerade im Moment selbst, sondern vielleicht, wenn man sich wieder so ein bisschen beruhigt hat, dann nochmal den Ball aufzunehmen und zu sagen, hey, lass uns nochmal darüber sprechen. Ich möchte dir gerne mitteilen, was jetzt da alles geschieht. Und bitte keine Vorwürfe, um das geht es nicht.
Die eigenen Gefühle beschreiben.
Die eigenen Gefühle beschreiben und einfach, weil, oder das ist ja auch eine große Herausforderung in Partnerschaften, dass so das Gefühl da ist, der andere ist schuld. Also das, was jetzt bei mir geschieht, das löst der andere aus. Und das ist so wichtig, da mal an diesen Punkt zu kommen, dass der andere, der erinnert dich nur an etwas. Die Ladung, die da hochkommt, vielleicht ist sie auch schon mal oder euch schon mal aufgefallen, dass es ist was Kleines und die Ladung, die dann kommt, also die Wut oder die Trauer, die ist eigentlich absolut unverhältnismäßig.
Absolut, ja. Also
Und
nur weil irgendwie jetzt der Boden nicht gut gewischt ist oder
genau.
nicht pünktlich mit dem Staubsauger, das ist ja nicht eigentlich das eigentliche Problem.
Genau, also das ist wirklich die Ladung darunter und das sind halt einfach, und das hören viele Menschen nicht so gerne, weil eben es gibt so dieses Konzept von, ich hatte eine perfekte Kindheit,
Und meine Eltern waren perfekt
meine
und
Eltern waren perfekt und das ist ja irgendwo auch bedrohlich, weil wir immer noch so diese kindlichen Anteile in uns tragen, dass wenn wir unseren Eltern die Schuld geben, das ist irgendwie, das fühlt sich nicht okay an.
weil wir als Kinder Angst hatten, dann die Verbindung zu den Eltern zu verlieren. Und
Genau.
das war als Kind, ist das lebensbedrohlich. Und
Genau. So.
ohne Eltern kann man nicht aufwachsen.
Und da ist es eben auch wichtig, sich selbst zu sagen, hey, heute bin ich erwachsen und ich kann meine Eltern lieben und gleichzeitig auch wütend auf sie sein.
Ich möchte noch mal kurz zurück, Sandra, du hast das gesagt, dass es so wichtig ist, das einander mitzuteilen.
Ja.
Und das ist ja oft im Schmerz im Moment sowieso fast unmöglich, weil man dann gekränkt ist und sich in seine Kindheitsmuster zurückzieht, dann ist es wie gar nicht möglich, richtig darüber zu sprechen. Aber dass man auf keinen Fall das dann auf die lange Bank schiebt
Ja.
und denkt, ja, ich lasse mal Gras drüber wachsen und ist doch nicht so schlimm. Oder gerade wenn man sich dann noch selbst verurteilt, dann sagt, nein, also ich müsste doch das jetzt wissen oder bei mir stimmt was nicht und so. Das dann nicht thematisiert, sondern es ist total wichtig und da möchten wir euch auch wirklich ermutigen, sprecht das an.
Ja.
Wir versuchen so die Regel zu haben oder einzuhalten innerhalb von 24 Stunden, wenn es etwas wirklich beschäftigt, dass wir das ansprechen.
Ja.
Und wir haben ja in der Folge 1 auch so ein paar Ideen gegeben, was für Gefäße man dafür schaffen kann, dass man nicht einfach lossprudelt, sondern dass man den Partner auch abholt dazu. Ich möchte jetzt gerne mit dir über das sprechen, weil das wird ihn ja bestimmt wieder fordern, weil es war ja eine fordernde Situation.
Genau.
Aber die Kommunikation, die ist so mega wichtig.
Ja. Also das ist vielleicht auch schon so ein erstes Tool, welches wir euch mit auf den Weg geben möchten. Also das, so dieses Vorgehen, also einfach mal innezuhalten, zu sagen, okay, also jetzt läuft wieder der gleiche Film ab, wie schon vorgestern und vorvorgestern. So, also was läuft da eigentlich ab? Und im Moment könnt ihr das selbst vielleicht nicht tun, aber nehmt euch die Zeit danach, schreibt euch mal auf, was geschieht da? Welche Emotionen empfindest du? So, und hat das wirklich damit zu tun, was in diesem Moment geschieht? Und dann eben euch die Zeit zu nehmen, diese Gefühle, die ihr bei euch erkannt habt, oder auch die Muster, die ihr bei euch erkannt habt, dies, und ja, das kann sehr unangenehm sein, weil wir uns ja sehr gerne halt von unserer besten Seite zeigen wollen, aber ja, diese Seiten, die nicht so sexy sind, eben dem Partner auch mitzuteilen. Ja, es ist nicht cool zu sagen, hey, ich schäme mich oder ich fühle mich schuldig oder so. Das ist nicht cool. Aber es ist wichtig, sich damit zu zeigen und dies eben auch auszusprechen.
Und Schritt für Schritt an das ranzutasten, zuerst für sich selber zu erkennen, sich selber eingestehen zu können, ah, ich fühle mich jetzt gerade so, du hast es ja schön beschrieben mit der Wut, mit der Scham, was da alles passiert. Ist ja nicht ganz banal, das zu erkennen. Man kann es auch einfach wegwischen und sagen, dass die Sandra ist jetzt falsch.
Du bist schuld.
Du bist schuld. Und genau, und dann trage ich das mit mir rum. Und das zu erkennen, sich einzugestehen und dann dem Partner mitzuteilen.
Ja.
Und ihr werdet total positiv überrascht sein, da bin ich ganz sicher, weil mir geht das auch so. Das ist so erleichternd, wenn man das aussprechen kann.
Ja.
Weil oft ist die Geschichte, die man sich im Kopf macht, ah, wie reagiert dann der Partner und was und so und sie liebt mich wirklich nicht mehr, sie wird mir das jetzt auch bestätigen, wenn ich ihr das sage, ist die Geschichte ja viel dramatischer, die man sich im Kopf zusammenreimt. Halt aus, eben in Bezug auf seine Prägung aus der Kindheit, wie ich Beziehungen betrachte, wird das so dramatisch und wenn man darüber spricht, wird sich das entspannen. Dann merkt man, du siehst das ja ganz anders, als ich das sehe und das ist nur mein Kopfkino, das jetzt diese
Projektionen.
Geschichte.
Genau. Die Projektionen, das ist wirklich, also Projektionen prägen so oft unser Leben und da ist es wirklich wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, Moment mal, was läuft jetzt eigentlich ganz genau ab und was denkt eigentlich mein Kopf, was ablaufen würde und ist das irgendwie deckungsgleich oder hat das gar nichts miteinander zu tun?
Sondern wir können die Welt ja nur eigentlich durch die Brille unserer Prägungen betrachten. So. Und wenn man sich dessen bewusst wird und auch nicht den Anspruch hat, das ist die Wahrheit, nur weil es durch meine Brille jetzt so aussieht, dann wird sich total vieles in Beziehungen, in der Partnerschaft, aber auch in anderen Beziehungen, im Büro oder in Freundschaften, wo man ja auch so komische Geschichten macht, wird sich total entspannen, wenn man sich dessen bewusst wird.
Ja.
Alle haben ihre Prägung, ihr selbst und auch das Gegenüber.
Genau, genau. Ja, und jetzt mal noch aufs Beispiel zurückzugehen, das war ja das Beispiel eben früh morgens nach dem Aufwachen. Und da würden wir euch gerne noch ein Tool mitgeben, so auch als Ergänzung zu den Tools, die wir auch in Folge 2 mit euch geteilt haben. Es geht eben auch darum, so seinen eigenen Raum zu haben. Und da möchten wir euch ermutigen, auch mal getrennt zu schlafen.
Das klingt furchtbar.
Ja, also wir haben uns entschieden, dass wir ein Hauptschlafzimmer haben. Wir haben aber noch ein Zimmer, in dem wir ein zweites Bett aufgestellt haben. Das ist nicht ganz so ideal, so, aber das ist so dieses Zimmer, wo wir sagen, okay, wir wechseln uns ab in bestimmten Rhythmen, einmal pro Woche oder wie auch immer, das besprechen wir miteinander, dass wir immer mal wieder eben getrennt schlafen.
Und diese Reaktion, die ich vorher so leicht im Spaß gemacht habe, die ist nicht nur im Spaß gemeint, für mich war das wirklich zu Beginn eine grauenhafte Vorstellung. Weil ich natürlich auch so dieses Idealbild habe, ja, als ein Paar, wir zwei, wir lieben uns und logischerweise schlafen wir im gleichen Bett und ich kann dich auch die ganze Zeit berühren, du freust dich da ganz bestimmt drüber.
Ja, genau.
Das muss doch so sein. Also das war ja lange wirklich so meiner Vorstellung und ich habe versucht auch irgendwie auf das hinzuwirken, oder? Und wenn man das mal dann eben aus der eigenen Brille und im Bewusstsein, dass der Partner eine andere Brille hat, betrachten kann, dann kann man durchaus mal den Schritt wagen und mutig sein und versuchen, okay, ich schlafe jetzt mal in einem anderen Bett. Für mich war das wirklich viel schwieriger als für dich.
Ja.
Und mal seine Erfahrung machen. Für mich war es dann auch eigentlich recht einfach, wie ich mal weg bin von dir und im Bett liege, dann schlafe ich eigentlich wunderbar.
Ja, eben, also du das findest, genau, also du findest es ja dann auch schön.
Genau.
Und das, oder guckt auch mal, was das mit euch macht. Ich meine, es gibt ja da so verschiedene gesellschaftliche Bilder auch. Also so das Bild, was du erwähnt hast, wenn man sich liebt, dann schläft man in einem Bett, möglichst in der Löffelstellung, Engung, Schlungen die ganze Nacht. Ich weiß von Paaren, die das so machen, die das auch sehr lieben und das stimmt so für sie. Und ich weiß auch von Paaren, die getrennte Schlafzimmer haben und auch das super genießen. Aber schaut einfach mal hin, weshalb macht ihr das auch? Es geht wieder ums Bewusstmachen. Und stimmt es für euch wirklich? Oder habt ihr einfach Ja gesagt, damit Frieden im Haus ist?
Ja, oder weil man halt meint, so muss es
So
sein.
muss es sein,
Ein
genau.
Paar schläft doch im gleichen Bett, oder? Das ist
Genau.
doch so das Bild, oder?
Weil es hat eben schon auch biologische Komponenten, dass ich meine, der Schlaf ist die wichtigste Regenerationsquelle. Und es ist nun mal einfach so, dass wir ja unterschiedliche Bedürfnisse haben bezüglich Schlaf, Matratze, Licht, Luft, was
Ja,
auch immer.
Bewegungen, die im
Bewegt,
Bett
genau.
stattfinden.
Und wenn ihr gemeinsam in einem Bett schlaft, dann ist es immer ein Stück weit ein Kompromiss. Und es tut eurem Körper und eurer Schlafqualität auch gut, immer mal wieder alleine zu schlafen. Ja, es kann sogar sein, je nachdem, wie ihr gestrickt seid, dass ihr dann schlechter schlaft,
Ja.
weil ihr euch vielleicht nicht sicher fühlt, wenn eben der Partner, die Partnerin nicht mit dabei ist im Bett. Genau.
Dann lohnt sich's aber mal darüber zu sprechen,
Ja.
ja, warum brauche ich dann diese Sicherheit? Ne?
Genau. Genau.
So. Und das war, wenn du das ansprichst mit der Sicherheit, das war ja für mich im Umgekehrten ja für mich zu Beginn auch die Angst, dass ich gedacht habe, ja, also wenn man jetzt anfängt, getrennt zu schlafen, dann ist das so der Anfang vom Ende.
Genau.
So. Aber das entsteht aus meiner Unsicherheit bezüglich unserer Bindung, weil ich denke, ich muss immer nach dir fischen und um mir deiner Liebe sicher zu sein. So.
Ja.
Und das darf man wirklich Schritt für Schritt auch sich bewusst werden und darüber sprechen und dann wird sich das auch auflösen.
Mir kommt jetzt gerade noch etwas in den Sinn, weil als wir ja hier neu eingezogen sind, da war ja davor war das Thema, ob wir wirklich feste, getrennte Schlafzimmer wollen. So, das war ja, wir waren eine Zeit lang mit dieser Idee unterwegs.
Also wir haben sogar schon mal Skizzen gemacht, dass wir wie so zwei Häuser haben. Also es ist natürlich einfach so von der Idee und von der Vision her. Und man trifft sich dann quasi im Wohnzimmer jeweils,
Ja,
oder? Das war so die extreme Ausprägung.
jetzt düst du gerade irgendwo
Ja,
anders
Entschuldigung.
hin, aber was ich sagen wollte, ist, dass das ja eigentlich mir als Autonomietyp entsprechen würde. Diese festen, getrennten Schlafzimmer, dass ich immer meinen Raum habe und so weiter und so fort. Spannenderweise hat mir dann das auch Angst gemacht.
Ah ja.
Das hatte mir damals auch Angst gemacht. Und ich weiß nicht, ob du das noch so in Erinnerung hast, aber ich weiß noch, dass ich dann zu dir gesagt habe, nein, das will ich nicht. Ich will, dass wir ein gemeinsames, festes Schlafzimmer haben. Wenn es möglich ist, unsere zwei Räume haben, in die wir uns zurückziehen können und wie noch eine zweite Schlafmöglichkeit, auf die wir ausweichen können, wenn wir das wollen. So. Und da weiß ich noch, weil es ist eben, das ist eben ganz spannend. Als Kind oder die meisten von uns haben die Erfahrung gemacht, dass es nur entweder oder gibt. Also die Nähe, die Verbindung oder eben die Autonomie. Und dass eins von beiden nicht gleich gelebt werden konnte. So. Und ich, weil ich will ja dir auch nahe sein. Das ist ja nicht so, dass ich die Nähe nicht will. Und das wird mir jetzt gerade so bewusst, dass in diesem Moment bin ich damit in Kontakt gekommen, dass ich nicht einfach 100% Autonomie will, dass mir dann das auch Angst gemacht hat, dass ich dann die Nähe wieder nicht bekomme. So. Also.
Und die Möglichkeit zu haben, also eben, es ist ja nicht entweder oder,
ja,
also
genau.
nur separat oder nur gemeinsam, sondern also wir genießen jetzt das total, dass wir beide Möglichkeiten haben. Und dann kommt man auch vom Muster weg, eben, ah, wenn man separat schläft, dann hat man sicher Streit gehabt. Also so der Klassiker, ich gehe dann auf die Couch, oder? sondern, ah nein, das kann durchaus auch Sinn machen, um im eigenen Raum zu sein. Oder vielleicht hat man auch mal Husten oder irgendwas, dann ist man auch froh, wenn man den Partner nicht immer stört. Und
Ja.
also, wenn ihr die Möglichkeit habt, das mal auszuprobieren, dann würde ich euch da ermutigen, das zu machen.
Ich glaube, wir wollen euch ja nicht sagen, so müsst ihr das tun. Wir wollen euch wie anregen, etwas nicht als gegeben anzuschauen, sondern zu gucken, okay, wie ist es? Weshalb machen wir das? Und gibt es eigentlich nicht noch andere Möglichkeiten? Und wie fühlt sich das an, wenn wir mal noch so ein bisschen experimentieren? Also, dass ihr experimentiert, und das kann ja auch jeden Tag anders sein.
Das, genau.
So, ja.
Genau. Ja, und wir erzählen halt von uns, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und du bringst auch immer mal wieder ein Beispiel, weil du ja viele Erfahrungen auch sonst mit Paaren machst. Also das hat überhaupt keine Allgemeingültigkeit, was wir hier erzählen. Für die einen Paare kann das total gut sein, für die anderen überhaupt nicht. Aber ausprobieren finden wir immer das halt spannend.
Also das finde ich allgemeingültig.
Absolut.
Also das Bewusstmachen und das Experimentieren. Das möchte ich schon sehr, sehr gerne unterstreichen.
Mhm.
Ja.
Genau.
Schön.
Gut. Ja, war spannend, Sandra.
Ja, danke.
Und ich hoffe auch für euch, etwas mehr über Sandra zu erfahren. Und ihr habt gemerkt, wie schnell das dann einen Zusammenhang hat mit unserer Geschichte, mit unserer Beziehung. Das spielt halt total stark dann da hinein.
Ja, genau. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon. Tschüss.